Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für diesen Sonntag haben wir einen Abschnitt aus dem 1. Mosebuch im 4. Kapitel, die Verse 1 bis 16. Dort steht: Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit der Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da grimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Er sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer Kain totschlägt, der soll siebenfältig gerächt werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fähnte. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden, gen Osten. Amen. Liebe Gemeinde, mir ist wichtig, dass wir uns gleich zu Anfang klar machen: Hier in der Urgeschichte der Bibel geht es nicht darum, unsere Neugier irgendwie zu befriedigen und den ersten Krimi der Weltgeschichte zu erzählen. Hier in der Urgeschichte geht es darum, was die Menschheit nach dem Sündenfall zu allen Zeiten angeht, umtreibt und auch erschrecken lässt. Man muss sich nur klar machen, dass das Jesus keinen Deut anders gesehen hat, wenn er das Alte Testament aufgenommen hat und in die Gegenwart holte. Es war so: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du gottloser Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Wer kann sich dieser Auslegung von uns entziehen? Der darf sich melden, ich nicht. Da kann sich niemand gemütlich im Sessel zurücklehnen und sich vom ersten Tatort der Weltgeschichte unterhalten lassen. Da ist jeder irgendwie mit betroffen. Aber wir wollen bei unserer ernsten Geschichte vorne anfangen unter der Überschrift: Zweideutige Vorzeichen. Zweideutige Vorzeichen. Schon immer haben die Menschen gerätselt: Warum nimmt Gott nur das Opfer des Abel an und verwirft eigentlich das Opfer des Kain? Und woran hat der Kain das gemerkt? Zu diesen Fragen gibt der Text keine eindeutige Antwort. Keine eindeutige Antwort. Nur eine Spur ist vielleicht angedeutet. Kain ist der Erstgeborene. Er bekommt von seinen Eltern einen stolzen Namen mit. Kain heißt Gewinn. Ich habe einen Mann gewonnen mit der Hilfe des Herrn, jubelt die Eva. Der ganze Stolz der Mutter auf ihren erstgeborenen Sohn steckt da schon im Namen Kain drin. Beim zweitgeborenen Abel ist da kein extra Wort der Mutter überliefert. Da sagt sie nichts, da bleibt sie stumm. Abel heißt nur Hauch. Vielleicht war der Abel auch ein bisschen schwächlich und schmächtig. Und so ging es weiter. Abel wird Kleinviehhirte, wie es wirklich heißt, Ziegen und Schafe, der Halbnomade, mal hier, mal dort. Auf den Halbnomaden sah man herunter, während Kain ein sesshafter Ackermann wird. Das spiegelt sich auch ein Stück Kulturgeschichte. Der sesshafte Ackerbauer Kain war der Fortschrittliche. Ihm gehörte die Zukunft. Erst recht, wenn es dann mal ans Erben gehen sollte, dem Erstgeborenen standen zwei Erbteile zu, Abel nur eins, ein Grund mehr für Kain stolz zu sein. Vielleicht war also gar nicht so viel falsch an Kains Opfer. Aber wir sehen, wie der Gott der Bibel durchgängig eingestellt ist. Vorher in der Schriftlesung haben wir den Hinweis eines ehemals hochmütigen und stolzen aus dem Neuen Testament gehört, nämlich von Petrus. Gott widersteht den Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade, dem wendet er sich zu. Dem Hauch, der sonst nichts gilt, bei dem ist er vor allem. Sollte Kain deshalb hier bei diesem Opfer das Nachsehen bekommen. Aber eindeutig ist das nicht, sondern es bleibt einfach offen. Bleibt einfach offen. So wie es im Leben von so manchen Menschen auch schmerzlich offen bleibt. Warum bringen es die Gleichaltrigen alle weiter als ich? In der Schule, im Beruf und im Privatleben. Warum gehören Sie zu den Glückspilzen, wenigstens angeblich, und ich gehöre zu den Pechvögeln und Unglücksraben? Warum kommen wir aus den gesundheitlichen Sorgen nicht heraus, ich und meine Familie? Straft uns Gott? Mir jedenfalls begegnen diese Fragen immer wieder in Gesprächen. Doch dass unser Abschnitt die Fragen unbeantwortet lässt, ist auch schon eine Antwort. Offensichtlich mutet Gott uns Menschen das manchmal zu, dass wir seine Verborgenheit schmerzlich aushalten müssen. Petrus jedenfalls fährt in der zitierten Stelle in diesem Sinn fort: Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das wäre beim Kain dran gewesen. Für Christa Hübner ist ihre Kindheit ein einziges Martyrium. Sie wird häufig geschlagen, ihre Mutter ist psychisch krank. Ihre Wutanfälle sind unberechenbar. Mit 17 erleidet sie einen Schädelbasisbruch. Ihre Mutter hatte sie mit voller Wucht gegen eine Wand geschlagen. Es folgen Jahre voller unglücklicher Partnerschaften. Bald erkrankt sie an Krebs. Wo ist da Gottes Fürsorge und Gottes Gerechtigkeit mit so einem Menschen, fragen wir. Doch dann erzählt sie weiter, plötzlich war da eine Stimme hinter mir, kämpf weiter, ich bin bei dir, ich habe dich immer geliebt. So fängt sie an, in der Bibel zu lesen und bekommt Kontakt zu einer Gemeinde. Stück für Stück vergibt sie den Menschen, die ihr Leid zugefügt haben, sogar ihrer Mutter. Manchmal gilt es, Gottes Verborgenheit auszuhalten. Wir haben in unserer Geschichte keine Antwort, bis er uns erhöhe, nicht zu unserer, sondern zu seiner Zeit. Kain hat das nicht getan. Ein zweiter Gedanke. Nach den zweideutigen Vorzeichen Gottes eindeutiges Warnzeichen. Kain schweigt. Er senkt seinen Blick. Er stiert im Zorn vor sich hin. Das kennen wir auch. Er ist nicht mehr der Mensch mit dem zu Gott erhobenen Angesicht. Genau das bedeutet das griechische Wort für Mensch. Das Lebewesen mit dem erhobenen Angesicht. Im Gegensatz zu den meisten Tieren, die mehr in der Horizontalen unterwegs sind. Der Mensch ist zum Aufblick zu Gott geschaffen, zum Gespräch, zum Dialog mit seinem Schöpfer. Und der Kain stiert stumm vor sich hin in seinem Zorn. Wenn Kain doch gesprochen hätte, auch geschimpft, auch geklagt, auch geschrien. Gott ist offen dafür und gar nicht empfindlich. Die Psalmen sind ein überragendes Beispiel dafür, auch das ganze Hiob-Buch, dass Gott das aushält. Da bringen die Menschen ihre Not auch mit ihren Mitmenschen, mit der Ungleichheit, die sie aushalten müssen in diesem Leben, ungeschminkt und ungefiltert in harten Klagen vor Gott. Sie verschaffen sich so Luft und Gott lässt sich das gefallen, hört zu und antwortet irgendwann. Aber Kain schaut nicht mehr auf zu Gott. Er meint das nur mit dem Abel ausmachen zu müssen. Unsere Geschichte kommt nicht umsonst als erste nach dem Sündenfall. Die Bibel ist da eindeutig. Auf den Bruch mit Gott folgt der Bruch unter Menschen. Beides hängt zusammen. Auf den Bruch mit Gott folgt der unter Menschen auf dem Fuße. Heute ist die Welt voll von Vorschlägen, den schwindenden Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, die Verrohung und Respektlosigkeit zwischen Menschen, unter uns mit Moral unter Absehung von Gott zu reparieren, irgendwie. In Schleswig-Holstein hat man schon vor über 10 Jahren den Versuch unternommen, religiöse Symbole, auch das kleine Kreuz an der Halskette aus den Schulen zu verbannen und zu verbieten. Man möchte Moral ohne Gott. Nach der Bibel muss man aber davon ausgehen, dass eine Moral ohne Gott nur kläglich scheitern kann. Das sieht man an diesem Beispiel. Schon der Dichter und Denker Heinrich von Kleist hat den Menschen ganz resignativ so definiert. Wo komme ich her? Aus nichts. Wo gehe ich hin? Ins Nichts. Wo bin ich? Hart zwischen nichts und nichts. Wenn unsere Situation die ist so, zwischen nichts und nichts, warum sollte man dann seines Bruders Hüter werden? Welchen Grund habe ich dafür, auf meinen Bruder Acht zu geben, ihm gut zu begegnen? Wie soll ein Mensch, der so über sich selber denkt, die moralische Kraft aufbringen, um Versuchungen zu widerstehen, wie sie dem Kain begegnen? Versuchungen, wie sie aber in der Realität zu jedem Menschenleben, auch zu meinem, dazugehören. Schon öfter habe ich auf den Beleg aus der Suchthilfe verwiesen. Versucht man suchtkranken Menschen medizinisch und psychotherapeutisch zu helfen, sind die Erfolgschancen 6-10%. Unterbreitet man ihnen die Chance, ihren Blick zu Gott wieder zu erheben, neu aus der Beziehung zu Gott zu leben, steigen die Heilungschancen auf 75%. Weil das zusammengehört. Hier ist die moralische Kraftquelle, hier ist die Lebensader, an die man sich anschließen kann. Aber woher rührt unsere Hilflosigkeit ohne Gott? Damit sind wir bei unserem dritten Gedanken, dem Schutzzeichen Gottes. In seiner Warnung spricht Gott vom Bösen, das vor Kain lauert, wie von einem Raubtier, das zum Sprung ansetzt. Und wieder bei Petrus im Zusammenhang unserer Schriftlesung wird dem Raubtier die Maske runtergezogen. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Da ist das Raubtier. Auf uns allein gestellt sind wir deshalb chancenlos den Versuchungen gegenüber, weil wir es mit einem Feind zu tun haben, der stärker ist als wir definitiv. Martin Luther hat das noch gewusst. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Mit unserer Zeit, die in der Mehrzahl den biblischen Teufel, den Durcheinanderbringer, für eine Fantasiegestalt aus der Rumpelkiste der Geschichte hält, hat es der Satan, der große Widersacher, umso einfacher und umso leichter. Sogar Kain scheint zum Schluss, als alles zu spät ist und er vom Acker muss, eine Ahnung zu kriegen, wie schutzlos er selbst jetzt dem Bösen ausgeliefert ist, was das für eine Macht ist. Überaus gnädig stellt daraufhin Gott auch noch den Mörder Kain unter sein Schutzzeichen, wie auch immer dieses Zeichen ausgesehen haben mag. Auch Jesus hat diesen Gedanken von der Übermacht des Bösen aufgenommen, wenn er uns rät, das Haus deines Lebens braucht einen Herrn. Es braucht definitiv einen Herrn, der stärker ist als die Gefolgschaft des Teufels und ihr Chef. Sonst kehrt er wieder ein. Und in der sehr sinnhaltigen Legende um Christophorus, den Christophorus hat es zur Zeit unseres Laurentius tatsächlich gegeben, ist dieser Gedanke auch ausgeführt. Der junge Christophorus nimmt sich vor, nur dem Größten und Stärksten zu dienen. So folgt er zunächst dem nächsten mächtigsten König und Herrscher, der sich dann vor Tod und Teufel fürchtet. So dient er dann dem Satan, der offensichtlich stärker ist, bis dieser einen Bogen ums Kreuz macht. Von da an stellt er sein ganzes Leben in den Dienst von Jesus Christus. Jetzt war er am Ziel, bei dem, der allein die Macht des Bösen brechen kann, auch in meinem und deinem Leben. Dazu unser letzter Gedanke. Nach dem vorläufigen Schutzzeichen schenkt Gott im Kreuz das endgültige Heilszeichen. Ziemlich am Ende kommt die Bibel noch einmal auf den Anfang zurück. Dort in Hebräer 12, Vers 24 heißt es, ganz kurz und doch super eindeutig, das Blut Jesu redet besser als Abels Blut. Während das Blut Abels zum Himmel schreit, tilgt das Blut Jesu alle Schuld, die zu ihm gebracht wird, wie schwer und unumkehrbar sie auch vor menschlichen Augen sein mag. Ein Mann, jung zum Glauben an Jesus gekommen, arbeitete später viele Jahre im Vorstand eines missionarischen Vereins mit. Plötzlich ließ er sich scheiden, zog in eine andere Stadt und heiratete wieder. Seine Freunde waren geschockt. In den Gottesdienst ging er so gut wie nicht mehr. Hatte er nicht seinen Glauben auch verraten? Jahre später fand eine Pro-Christ-Veranstaltung statt. Dorthin ging er und nachher zum Gespräch. Was ihn am meisten beschwerte, er hatte nicht als Unwissender, sondern als Christ eine andere Marschroute eingeschlagen. Er hat ja alles gewusst. Doch jetzt durfte er erleben, dass Jesus ihm auch Vergebung schenkte. So wurde er wieder froh und konnte sich auch wieder in seiner Gemeinde engagieren. Zum Schluss das Kreuz Jesu, das besser redet als Abels Blut. So ist es tatsächlich. Zum Schluss, eingangs sagten wir, unsere heutige Geschichte ist kein Krimi aus lang vergangener Zeit, sondern, wenn man Jesu Worte aus der Bergpredigt dazu nimmt, eine Geschichte, die jeden von uns angeht. Man könnte sogar sagen, hier steht der Krimi unseres Lebens. Hier steht der Krimi meines Lebens. Viel steht auf dem Spiel bei jedem von uns. An jeder Weggabelung kann man auf den falschen Weg abgleiten. Ein Krimi mit einem offenen Ausgang. Wobei man nicht so lange warten muss, um die Dinge in gutem Sinn klarzukriegen, wie jener ältere Mann, dem beim Aufräumen die Familienbibel seiner Eltern in die Hände fiel. Viele Jahre war er auf anderen Wegen unterwegs gewesen. Verletzungen und Enttäuschungen blieben nicht aus. Jetzt sah er im Einband seinen Familienstammbaum. Sein Vater hatte mit seiner feinen Handschrift auch ihn mit seinem Namen da in die Bibel reingeschrieben. Die Geborgenheit des Glaubens, wie er sie von zu Hause in Erinnerung hatte, wird wieder bei ihm lebendig. Als er in der Bibel liest, stellt er fest, dass ihm mehr davon geblieben war, als er dachte. Der wiedergefundene Glaube wird zu seiner Kraftquelle und er als Person zu einer Ermutigung für andere. Ein Krimi mit Happy End, auch bei mir. Wie gesagt, man muss nicht so lange warten wie dieser Mann. Man kann das Happy End vorziehen, indem man schon jetzt ganze Sache mit Jesus Christus macht. Amen.